General, die Besatzung der Orion ist da.
Countdown, Rücksturz in die Vergangenheit. Elektromagnetische Erinnerungen aus 60 Jahren ARD.
Kommandant an Astrogator, Steuerung auf Automatik.
Die 50er Jahre.
Die ARD als Arbeitsgemeinschaft ist dadurch notwendig geworden, weil das föderale System die Sender zur Zusammenarbeit quasi gezwungen hat.
Hans-Jürgen Rosenbauer, Journalist, Moderator, UAB-Intendant 1991 bis 2003.
Die ARD hat etwas vorgemacht, was die BBC später nachgeholt hat, indem sie sich regionalisierte nach Wales und nach Schottland und nach Nordirland. Also insofern war die BBC zwar die Mutter, aber eine Mutter, die doch den deutschen Verhältnissen angepasst wurde.
Und da entschied man sich dann 1950 einen lockeren Verbund, der mehr ein Gedankenaustausch war, die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten, zu gründen.
Ernst Ehlitz, Journalist, Moderator, Deutschlandradio-Intendant 1994 bis 2009.
Aber je mehr das Fernsehen dann seinen Aufschwung nahm und man eine Tagesschau einrichtete.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
Und dann letztendlich auch ein bundesweites Fernsehprogramm, erstmal für ein paar Stunden am Tag, war es nötig, dass man sich auch in programmlichen Fragen koordinierte. Und das hat dann den eigentlichen Sinn der ARD ausgemacht. Die Veranstaltung des ersten deutschen Fernsehprogramms.
Zum ersten Mal nach dem Kriege erscheint wieder ein ferngesehenes Bild in Deutschland.
Ich verbinde die ARD mit der Tagesschau und eben auch mit der Auslandsberichterstattung. Und das werden viele tun. Peter von Zahn aus Amerika. Es kamen uns Filmbilder, die wir bisher nur aus der Wochenschau kannten, aus der großen, weiten Welt, ins Haus in Schwarz-Weiß.
Wir versprechen Ihnen, uns zu bemühen, dass wir auf das neue geheimnisvolle Fenster in Ihrer Wohnung, das Fenster in die Welt, auf Ihren Fernsehempfänger alles das bringen, was Sie interessiert und Ihr Leben schöner macht.
Tja, wissen Sie, das Fernsehen der ersten Jahre war ja nicht diese Massenveranstaltung, die wir heute kennen.
Friedrich Nowotny, Journalist, Moderator, WDR-Intendant 1985 bis 1995.
Weihnachten 1952 gab es 1000 Fernsehgeräte in Deutschland. Und stellen Sie sich vor, 1954 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, von der die Alten alle behaupten, sie gesehen zu haben, gab es gerade mal 11.268 Geräte in Deutschland. Meistens in Gaststätten, in Kneipen. Das Radio hatte sich bis dahin schon großartig entwickelt.
Und was im Fernsehen passierte, wurde natürlich erstmal übernommen von den anderen Medien.
Steffen Niggemeier, Medienjournalist und Autor.
Also ich glaube, es fing auch gleich an mit einem Theaterstück. Und das andere Medium, was natürlich wesentlich etablierter war, auch in seinen Formen, war natürlich das Radio.
Ja, das kann man gar nicht annehmen. 7.28 Uhr. Ich habe bereits ein Telegramm vom holländischen Fernsehen gekriegt, weil ich das so hübsch angesagt habe. Ich könnte weiterhin deutsche Sendungen ansagen.
Ihr Fußballverein kämpft verbissen um den Aufstieg in die zweite Liga. Nicht wahr? Wo Sie hinhören, wo Sie hingreifen, Kampf, Kampf, Kampf. Coolen Kampf, wenn Sie so wollen. Ja? Also.
Es wurden einfach auch Radioformate ins Fernsehen übernommen. Insofern, ja, Fernsehunterhaltung wurde es dadurch, dass das im Fernsehen stattfand. Ich glaube, dass man sich am Anfang gar nicht so viel Gedanken darum machen musste, was ist jetzt irgendwie das Besondere daran, dass die großen Shows, die so stattfanden, mit Peter Frankenfeld zum Beispiel, waren öffentliche Veranstaltungen, die aber einfach ein bunter Abend war, der dann auch gefilmt und übertragen wurde.
Ich kam heraus und hatte mir einen Vortrag zurechtgelegt, wollte über das Steuerjahr 56, 57 sprechen. Jetzt dieser Empfang, alles verflogen, jetzt sind Sie da. Sie sind ja auch da. Guten Abend, meine lieben Fernsehzuschauer zu Hause. Ich begrüße Sie herzlich. Was soll ich Ihnen versprechen? Wir haben da, das eine ist mit Spannung geladen, das andere ist mit Unterhaltung gespickt. Dann ist Liebe und Musik dabei. Also alles, was man sich überhaupt unter einem Unterhaltungsprogramm vorstellen kann.
Das Menü, was ich demonstrieren will, heißt verlorene Eier auf Toast mit Salami.
Ja, Clemens Wilmenroth, so der Urvater der ganzen Tim Melzers und was alles da heute im Fernsehen ist, hat im Grunde ja dieses Genre in Deutschland begründet. Ich glaube, dass das naheliegend war, weil es natürlich so einen Service-Charakter hatte. Und natürlich ist es gleichzeitig Unterhaltung. Und ich glaube, Clemens Wilmroth hat das insbesondere auch zu einer Unterhaltungsform gemacht. Also das war ja auch gleich jemand, der deswegen so berühmt und erfolgreich wurde, weil er ein Entertainer war im Grunde.
Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust. Denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir.
Viel Glück!
Die 60er Jahre.
Typisch für die Zeit der 60er Jahre war die Experimentierfreudigkeit. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Technik von heute ist nicht vergleichbar mit der Technik der 60er Jahre. Die war sehr umständlich. Im Fernsehen war die Technik zunächst darauf angewiesen, alles, was außerhalb der Funkhäuser stattfand, mit Film zu machen. Und nur bei wirklich exorbitant großen Veranstaltungen war es möglich, durch den Aufbau gewaltiger Übertragungswagen mit einigen Kameras, höchstens vier, wenn ich mich recht erinnere, war es möglich, die großen Ereignisse darzustellen.
Die 60er Jahre bei der ARD stehen natürlich vor allem für große Samstagabendunterhaltung, Kuhlenkampf, Frankenfeld. Das waren neben den Krimis Dörpolz und anderen die Straßenfeger, aber daneben auch die politischen Magazine, die mitmischten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Monitor.
Monitor hatte eine wunderbare Talksendung, würde man heute sagen. Man hatte eine Befragungsrunde eingerichtet, die hieß Kreuzfeuer. Es gab Leute, die nannten dieses Kreuzfeuer, das die Redakteure Kastorf und Rohlinger machten, das Duo des investigativen Schreckens. Die beiden haben ungeschützt und ungeschminkt ungeheuer zugespitzte Fragen an die jeweiligen Gäste gestellt. Einer der herausragenden Skandale, wie er es selbst darstellte, war ein Kreuzfeuer-Interview mit Franz Josef Strauß, dem mächtigen CSU-Politiker, Mitglied des Bundestags, Vorsitzender der CSU. Er hätte beinahe das Studio verlassen, beschwerte sich dann wochenlang über die Überfallfragen, wie er es persönlich sagte. Es war eine ungeheure, erregte Debatte, eine Wortballerei, wie Kastorf das selbst nannte. Strauß war so erregt, dass er in seinem 320er BMW, in seiner kleinen Ausführung damals, verkehrt rum die Einbahnstraße hochgefahren ist, weil er einfach so erregt war.
Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist.
Die Magazinsendungen, national ausgestrahlt im Fernsehen, hatten natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn sie politische Themen oder wenn sie Skandale behandelten, als die Zeitung. Man schaute noch sehr viel intensiver als das Fernsehen, was kein Nebenbei-Medium war. Da versammelte sich die Familie und das nahm man dann mit höherer Intensität wahr als das Durchblättern einer Zeitung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Dr. Kohl, halten Sie als ein führender CDU-Politiker der jüngeren Generation die SPD heute für eine vollregierungsfähige Partei ohne jeden Vorbehalt?
Ich würde sagen, Herr Gauss, das ist eine etwas seltsame Frage.
Und die Politik, und damals ja eine stark konservativ geprägte Politik, sah jetzt auf einmal in diesem kritischen Medium, im Fernsehen, in den Magazinsendungen, eine Herausforderung. Es war ja noch gar nicht so lange her, da meinte Adenauer noch, man sollte ein eigenes Staatsfernsehen aufbauen zur Volkserziehung, damit der politische Einfluss, der richtige konservative politische Einfluss auch in jeden Haushalt käme. Es war ja auch nicht so lange her die Spiegel-Affäre, dass man ein Blatt verbieten wollte. Und jetzt kam durch das Fernsehen, wurde das aufgenommen und es kam in jeden Haushalt. Und die Versuche, gegen das Fernsehen vorzugehen, hatten ja ganz absurde Auswirkungen. Es gab ein Fernsehspiel über Stalingrad vom Norddeutschen Rundfunk. Und da wurde kritisch betrachtet, dieser Durchhaltewille ohne jeden Sinn und Verstand bis zum Schluss. Und da hat der Generalinspekteur der Bundeswehr an dem Abend, an dem das Fernsehspiel ausgestrahlt wurde, eine Alarmübung angesetzt, sodass kein Soldat sich dieses Fernsehspiel angucken konnte. Es traten neben kritischen Fernsehspielen und neben dem politischen Magazin auch Kabarettisten auf. Wolfgang Neuss ist einer dieser Kabarettisten.
Ich habe schon als Kind mit Vorliebe ganze Sätze in den Mund genommen und auch wieder herausgelassen und nur einige Worte ab und zu mal verschluckt, also so runter. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem München langsam eine Schnauze, also nur beim Sprechen. Wenn ich also mit Mädchen, dann, da spricht man ja nicht, aber dann mache ich ja hier, Das lassen wir mal lieber. Also ich bin jedenfalls nie drauf gefallen. Ist doch schön, nicht, wenn einer nicht auf den Mund gefallen ist. Stellen Sie sich mal vor, wenn man mal. Das sind Schmerzen, sage ich Ihnen.
Er hatte in seinem Kabarettprogramm eine Attacke auf den damaligen Verteidigungsminister Blank, führte dazu, dass der Sender Freies Berlin durch die Intendanz angewiesen eine Tonstörung simulierte und diese Passage das Publikum nicht erreichte.
Ich beglückwünsche Sie, dass Sie nun als dritte Nation nach den Amerikanern und den Japanern die Freuden des Farbfernsehens genießen dürfen.
Also, es war die Mischung aus Unterhaltung für alle und Aufklärung.
Die 70er Jahre.
In den 70er Jahren gab es natürlich das Bemühen, stärker auch Kindersendungen zu übernehmen, wie Sesamstraße aus den USA, immer mit Krach verbunden.
Guten Tag. Wisst ihr, was ich hier in dieser Tüte habe? Kommt näher, ich sag's euch. Ich habe eine Menge Kekse in dieser Tüte. Aber ich möchte nicht, dass Krümel erfährt, dass ich Kekse in dieser Tüte habe.
Es gab eine riesige Diskussion darum, ob man überhaupt Fernsehen für Kinder machen darf. Und in der Folge gab es dann natürlich eine große Diskussion, was man den Kindern vermitteln soll.
Ah, guten Tag, mein Name ist Herbert, Herbert Leichtfuß. Hast du etwa Husten, Herbert?
Ach, nein, Grobi.
Na fein. Aber du kommst gerade rechtzeitig. Ich wollte anfangen zu erklären, was über und was unter ist. Oh, über und unter, das sind ja zwei von meinen Lieblingswörtern.
Also eine der Hauptkritiken an der Sesamstraße war, dass es im Grunde für schwarze Ghetto-Kinder in Amerika gemacht war. Und dass man gesagt hat, das ist überhaupt nicht die deutsche Wirklichkeit.
Ich habe in Erinnerung aus den 70er Jahren den Bericht aus Bonn.
Hat die Bundesregierung ihre Grundrechnung überprüft, von der die Opposition immer sagte, dass sie falsch sei?
Also darüber habe ich mir schon früher ein mildes Lächeln nicht verkneifen können, Herr Nowotny.
Nein, der Bericht aus Bonn hat ja schon bestanden, bevor ich nach Bonn kam. Und er hat das Bonner Geschehen versucht abzubilden, in des Wortes umfassendster Bedeutung. Und er hat nach einem Stil gesucht. Ich kam als zweiter Mann nach Bonn und habe mich um Wirtschaft und Finanzen gekümmert, weil so richtig niemand in der Lage war, MIFRIFI, das hieß mittelfristige Finanzplanung, den staunenden Zuschauern zu erklären.
Bericht aus Bonn brachte gerade auch durch den Moderator Nowotny, der mit einer gewissen Ironie das politische Leben Revue passieren ließ, doch einen neuen Stil der Politikberichterstattung. Das war nicht diese Ernsthaftigkeit, das war nicht der dauernde Bückling, den man in der Adenauerzeit vom Journalisten noch erwartete.
War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Ich gebe zu, es gibt viel schönere Interviews mit mir und Willy Brandt. Ich hatte für die Tagesschau 3 Fragen, 3 Antworten, 1:30. Da war der so sauer, der Bundeskanzler, dass ich richtig hörte, wie seine Kinnlade runterfiel, so knackte es. Er hat mich dann richtig in den Regen gestellt und ich habe dann versucht, das Beste daraus zu machen. Da es immer noch gesendet wird, gehe ich davon aus, dass es das Beste ist, obwohl es eher unter Kurios fällt.
Es passierte in Deutschland auch außerhalb der Wohnstube und des Fernsehens mehr, also musste man sich bemühen, neue Formen zu finden. Und der Bericht aus Bonn, von Nowotny moderiert, und die Erfindung der Talkshow sind diese neuen Formen gewesen, mit denen man eine neue Attraktivität für das Fernsehen erzeugte.
Was die Talkshow ist, das wissen Sie nicht und das wissen wir eigentlich auch nicht so ganz genau.
Habe ich eine Kamera? Ich sehe überhaupt nichts. Rot ist auch nicht da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Talkshow nach der Sommerpause. Mein erster Gast heute Abend, Kurt Jürgens.
Je später der Abend als Talkshow, die sich ausgerichtet hatte an Dick Cavett, einem amerikanischen Talkshow-Host, war wie ein Türöffner für viele andere Talkshows. Es kamen dann 3 nach 9 etc. Aber im Unterschied zu heute hatten wir eine gesellschaftspolitische Agenda. Das heißt, wir haben Talkshow gemacht, Schöner, Münchenhagen und ich, um gesellschaftliche Konflikte zu thematisieren, also Unterhaltung zu paaren mit Politik. Und das hat immer wieder für Wirbel gesorgt, sodass die Resonanz auf diese Sendung für heutige Verhältnisse sensationell war.
Die 80er Jahre.
Ich glaube, die 80er sind das große Jahrzehnt von Radio Bremen, die es geschafft haben, als ganz kleiner Sender mit Leuten wie Rudi Carrell, H.P. Kerkeling, Margarete Schreinemakers, sich eine ganz eigene Unterhaltungskompetenz aufzubauen.
Showmaster ist mein Beruf, den der Teufel schuf.
Mit dem Potenzial, auch große Skandale auszulösen. Also der bekannteste ist bestimmt der mit dem Witz über Ayatollah Khomeini. Also der funktionierte so, dass man quasi dem Ayatollah dagegen schneidet, wie Frauen ihm ihre Dessous im Grunde entgegenhalten.
Diese Woche feierte man im Iran den 8. Jahrestag der Islamischen Revolution. Ayatollah Khomeini wurde deshalb von der Bevölkerung gefeiert und mit Geschenken überhäuft.
Die iranische Regierung hat heute zwei bundesdeutsche Diplomaten aufgefordert, innerhalb der nächsten 3 Tage das Land zu verlassen. Begründet wurde die Ausweisung des stellvertretenden Botschafters und des Kulturattachés mit Rudi Carrells Tagesshow vom Sonntagabend.
Einen Tag nach der Ausweisung von 2 Bonner Diplomaten musste heute das Goethe-Institut in Teheran schließen. Weitere Konsequenzen im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich kündigte Ministerpräsident Mousavi vor dem iranischen Parlament an.
Meine Aufgabe ist es nicht, Leute zu ärgern. Ich werde dafür bezahlt, dass Menschen Spaß haben an etwas. Also bedauere ich das einfach, dass hier eine Gruppierung von Menschen einfach beleidigt ist. Und darum möchte ich mich entschuldigen beim iranischen Volk. Und das haben wir heute offiziell den iranischen Botschafter mitgeteilt.
Einmal kam mit einer amerikanischen Fernsehserie auch das Böse ins Fernsehen, nämlich Dallas. Das konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Das war ja immer für das Gute und für das Schöne zuständig. Sollte ja belehrend und volkspädagogisch sein.
Ganz schön Haufen Umschläge hast du da drin.
Ja, Daddy nennt sie Spritzen. Für Schnaps, Damen und Taschengeld.
Dadurch bleiben die unabhängigen Ölleute unabhängig.
In den 80er Jahren begann es, dass die dritten Programme ja immer mehr zu Vollprogrammen wurden, zu regionalen Programmen und in den Quotenwettlauf einstiegen, auch mit dem ersten und mit den kommerziellen.
Viel Glück!
Die 90er Jahre.
Für mich stehen die 90er Jahre natürlich ganz stark für einen Reformprozess, der in der ARD einsetzte, ausgelöst durch das Zusammenwachsen der Sender in der ehemaligen DDR mit den bundesrepublikanischen Sendern.
Ich war ARD-Vorsitzender, das war eine ganz spannende Zeit, denn auch das ZDF hätte gern mehr als nur die Frequenzen in der DDR gehabt, aber sie waren dann auch sehr schnell vertreten. Es gab dann sehr bald 91 Staatsvertragsentwürfe. Ich habe immer versucht, eine Struktur vorzugeben, die der Struktur der ARD entsprach, allerdings mit einem starken zentralistischen Zentrum in Berlin. Das war mein Fehler, den hätte ich nicht machen sollen. Es entwickelten sich nämlich in den neuen Bundesländern eigene Interessen zur Gründung von eigenen Stationen.
Man konnte nicht mehr die Augen davor verschließen, wenn dort mit neuen Modellen versucht wurde, Rundfunk anders zu machen, dass dies dann irgendwann Auswirkungen haben würde, auch auf die alten Sender im Westen. Die Fusion des Südwestrundfunks ist ein Beispiel gewesen. Aber für mich war die ganze Diskussion geprägt davon, dass die ARD nicht mehr ohne Kritik da stand. Ministerpräsidenten haben immer versucht, indem die Staatsverträge zu kündigen drohten, einen Reformprozess einzuleiten, haben dann auch immer was erreicht. Beim NDR fing das mal an. Also ich habe aus der Perspektive, die jetzt ganz stark Potsdam wurde, wahrgenommen, wie die ARD versuchte, diesen Prozess des Zusammenwachsens von Deutschland Ost und Deutschland West zu verkraften.
Was war los in der gestrigen Nacht in Rostock? Was ist jetzt los? Das zeigen wir Ihnen gleich live mit einer Schalte aus Rostock. Aber jetzt geht's erstmal nach Hamburg zur Tagesschau.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wieder ist es in der vergangenen Nacht in Rostock zu Krawallen gekommen. Zum 5. Mal in Folge.
Das Fernsehen wurde zum Nachrichtenmedium. Das Frühstücksfernsehen wurde in Deutschland eingeführt. In Großbritannien, in den Vereinigten Staaten gab es das schon lange. Es hatte am Anfang eine stärker politische, nachrichtliche Ausstattung, als es das heute hat. Dann wurde das Nachtmagazin eingeführt bei der ARD. Also man konnte jetzt zu jeder Tageszeit sich über das Fernsehen, über die Ereignisse in Deutschland und in der Welt informieren lassen.
Der WDR war sich darüber im Klaren, dass dies eine schwierige Aufgabe war, aus dem Stand heraus ein Morgenmagazin zu machen. Aber wir hatten das Gefühl, dass die Morgenmagazine der privaten Konkurrenten offensichtlich eine Lücke geschlossen haben. Und uns kam es darauf an, mit einem lückenlosen Programm Zuschauerbindung herzustellen.
Die politische Talkshow mit Sabine Christiansen wurde eingeführt. Interessanterweise herausgefordert durch Privatsender.
Ich freue mich, Sie wiederzusehen im gleichen Sender, in anderer Kulisse. Nicht mehr aus Hamburg nun, immer sonntags aus dem Studio Berlin. Unser Thema heute, wie könnte es anders sein, 1998, ein Jahr im Wechselfieber, so oder so.
Viel Glück! Das letzte Jahrzehnt.
Dieses Jahrzehnt ist auf einmal wieder das Fernsehen, das Quiz des Bildungsfernsehens geworden.
Das Quiz funktioniert ganz einfach. Zwei Personen spielen zusammen und irgendwo doch gegeneinander. Ich stelle die Fragen immer abwechselnd und abwechselnd muss geantwortet werden. Und während der eine redet, darf der andere nicht helfen. Das kann gut sein, das kann aber auch verdammt fies und schlecht sein.
Quiz ist eine unterhaltende Form, aber es belohnt gleichzeitig diejenigen, die etwas wissen, die Bildung haben. Und deswegen halte ich Quizfernsehen immer für Bildungsfernsehen.
Man trägt auch so den Rest von diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag noch so mit sich, weil man sagt, wir vermitteln den Leuten doch tatsächlich ein Wissen. Und ich glaube, das ist die Unterhaltungsform in den letzten 10 Jahren in der ARD, neben so ganz klassischen Sachen aus der Volksmusik oder Musikantenstadl oder Ähnliches, gibt es eigentlich fast nur noch das Quiz.
Für mich ist das Nebeneinander von öffentlich-rechtlich und privat in Ordnung. Und es sollte nicht vermischt werden. Es sollte sich vielmehr die ARD gegenüber den kommerziellen absetzen, weil das ihr Auftrag ist. Und wenn wir ein Lied für Oslo mit Stefan Raab und ProSieben machen, ist das ein Coup für die ARD gewesen. Aber die Vermischung von Protagonisten, die auf beiden Systemen programmprägend sind, halte ich nicht für besonders schlau.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht Zirkus Krone, oder er ist auch nicht die ständige Volkshochschule, sondern er bietet ein Programm an, das Information, Bildung und Unterhaltung in dieser Reihenfolge sendet und verbreitet. Also die ARD muss über sich nachdenken und sie sollte es bald tun, bevor sie oder ehe sie Programmstrukturen festzurrt, die sich von den Programmen der privaten Sender kaum noch unterscheiden. Käme es soweit, hätte sie sich überflüssig gemacht. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird, um ehrlich zu sein. Ich bin ganz sicher, denn einige haben ja den Programmauftrag noch immer im Hinterkopf.
Plan DX17. Rette die Erde.
Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab.